Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 211 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und du hörst die erste Ausgabe im neuen Jahr 2025 in diesem Podcast. Wie du hörst, geht's mir vielleicht, vielleicht hörst du es auch nicht, aber mir geht's ein Stück besser. Meine Nase ist nicht mehr ganz so dicht oder meine Stirnhöhlen zumindest sind nicht mehr ganz so dicht wie in den letzten Wochen und Monaten. Das heißt, es geht bergauf, aber es ist nicht so wie bei einer Erkältung, dass es dann schlagartig weg ist, sondern mühsam annähert sich das Eichhörnchen in dem Fall. Also wer es noch nicht mitbekommen hatte, ich hatte ja im September so eine Mykoplasmeninfektion und dann, was danach kommt, ist so ein bisschen ja wie Long-Covid, würde ich jetzt mal sagen. Aber Long-Mykoplasmen hört sich halt scheiße an. Und also irgendwas in die Richtung wird das sein. Ist so ein bisschen allgemeine Schwäche, ein bisschen Konzentrationsverlust und irgendwie das Gefühl, immer noch eine Entzündung im Körper zu haben. Ich will auch gar nicht dran so lange mich aufhalten, sondern mein Angebot ist nur an dich da draußen, wenn du sowas auch hattest und du strugglest ein bisschen mit den richtigen Behandlungsmethoden. Ich habe überhaupt nicht die richtige Lösung für dich, aber ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, was mir geholfen hat. Und wenn du da einfach mal mit mir quatschen willst, dann ist das ein Angebot, was rausgeht an dich. Weil es schon ein bisschen heftig ist, wenn man Sachen hat, die man vorher nicht kannte. Also gerade so eine Infektionskrankheit mit den Folgen sehr lange dauert und jeder Arzt irgendwie querschießt und was anderes erzählt, dann wird man ziemlich schnell unsicher und der Austausch mit anderen Patienten oder Betroffenen, der kann da schon durchaus helfen, hat mir zumindest auch geholfen. Wenn man offen damit umgeht, ist das ganz cool. Deswegen will ich hier den Aufruf nochmal starten, wenn du da sowas hast. Melde dich gerne bei mir. Sonst soll es heute um ein Thema gehen, was mich aktuell in 2025 sehr, sehr beschäftigt. Und wer mir so ein bisschen folgt, der wird das ja auch schon mitbekommen haben. Wir reduzieren unsere Agentur hin zur Boutique-Agentur. Wir fahren runter hin zu mehr Effizienz, hin zu mehr Purpose für mich selbst persönlich. Also das ist schon ein sehr getriggertes Ego-Ding. Hin zu mehr Effizienz, mehr Wirtschaftlichkeit und weniger hin zu wir probieren mal was und wir nehmen Geld in die Hand und rennen in die eine Richtung oder die andere Richtung und suchen nach einem Proof of Concept. Und das Thema, was ich hier heute besprechen will, ist eins, was auf diesem Weg dahin zwangsläufig ist, nämlich das ist das Ausmüllen. Wir werden hier Ende März unsere heiligen Hallen hier in Berlin erstmal verlassen. Wir hatten ja hier so einen Space von 352 Quadratmetern, wo wir uns austoben konnten. Wir waren ja auch mal in der Hochphase 12 Leute mit entsprechenden Mediastudios hier. Da bot sich das an. Über die Zeit von Corona und auch die Zeit der Effizienz jetzt oder der Effizienzfindung jetzt haben wir uns stark verkleinert und werden jetzt hier diese heiligen Hallen verlassen, weil einfach 352 Quadratmeter für die Anzahl an Leuten, die wir jetzt sind, einfach deutlich zu überdimensioniert ist. Nun ist das ja nicht einfach so ein Vorgang, den man einfach so machen kann. Viele denken ja, okay, dann kündige doch deinen Mietvertrag. Das ist aber gar nicht so einfach. Im Gegensatz zu vielen anderen Agenturbesitzern oder anderen Selbstständigen oder Unternehmern habe ich einen Mietvertrag, der hier 2 Jahre ging. Das ist eine ziemlich kurze Laufzeit. Ich kenne sehr viele Mieter, die 5 oder 10 Jahresverträge haben. Das heißt, du kannst gar nicht einfach, wenn du nicht einen Nachmieter stellst, deinen Mietvertrag einfach so verlassen und eine Entscheidung zu mehr Effizienz gehen, sondern du bist daran gebunden. Und bei mir waren es eben irgendwie alle 2 Jahre so die Entscheidungsfindung. Vor 2 Jahren war ich mir noch nicht so ganz sicher, weil das Ganze mit diesem wieder seinen Purpose, seine Mitte finden, einen Glücksmoment zu finden, wo sich Arbeit und Persönliches irgendwie finden, das ist ein Weg, das ist nicht einfach so da. Also in Social Media wirkt das vielleicht immer so, als ob diese Entscheidungen so aus dem Bauch so schnell getroffen werden von mir. Nein, nein, das ist ein langer Weg. Und dieser Weg, gerade jetzt das Office jetzt hier zu verlassen oder zu wechseln, in ein kleineres Office zu ziehen, das ist schon nicht einfach so übers Knie gebrochen, sondern ist ein ziemlich langer Weg. Und vor 2 Jahren wollte ich diese Entscheidung einfach noch nicht treffen. Das war nicht die richtige Zeit. Ich wusste noch nicht genau, wo es hingeht und wie sich alles entwickelt. Und jetzt stand ich halt wieder vor der Entscheidung mit einem halben Jahr Kündigungsfrist. Was mache ich jetzt da draus? Und habe die Entscheidung getroffen. Jetzt ist der Moment, das alles zu regulieren. Und das ist ja nicht nur ein Moment, wo man jetzt sagt, man löst hier nur ein Büro auf. Wer hier mal war in den Heiligen Hallen, der weiß, dass das hier schon so ein bisschen mein Experimentierfeld war. Also hier sind unglaublich viele Sachen, die über die Entwicklung der Agentur gelaufen sind, was Hardware und so anbelangt, aber auch sehr viele Sachen, die ich mit Herzblut hier reingebracht habe, um diesem Office einen Charme zu geben. Sehr viele kleine Utensilien. Faktisch habe ich das Gefühl gehabt, Etsy leer gekauft zu haben, um einfach so eine Organik hier reinzubringen. Und das alles aufzulösen und zu entscheiden, was man behält und was man nicht behält, was man auf seiner Reise weiter mitnimmt, das ist gar nicht so einfach. Und da hängt ja auch Herzblut dran. Jede Sache, die du hier auflöst oder wo du sagst, du misstest hier so ein bisschen aus, da gibst du ja einen Teil deiner eigenen Geschichte ab. Also zumindest ist es bei mir so, bei manchen ist es vielleicht sehr rational und die ziehen mit einem Laptop von Raum zu Raum. Das ist bei mir halt nicht so. Und ich glaube, bei den Leuten, die hier bei mir arbeiten, ist das auch nicht so. Sondern es ist wirklich ein Umbruch und eine massive Entscheidung für uns alle, wo ich zumindest am Ende des Tunnels sehe, dass da eine grüne Wiese ist. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn die ganze Sache hier umgesetzt ist. Aber auf was ich hinaus will, das Ganze hier mit diesem Office hat ja damit zu tun oder die Folge, dass man sich über alle Sachen, die man hier hat, mal Gedanken macht, braucht man die noch nach dem Umzug oder braucht man die nicht. Und ein Teil davon hatte ich in der letzten Woche mal auf LinkedIn gepostet, nämlich ich habe von den vielen Büchern, die wir hier im Office haben, eine ganze Menge entsorgt. Und wir haben wirklich eine kurze, zackige, am Ende des Entscheidungsprozesses, eine kurze und zackige Entscheidung getroffen, die Sachen in einen Papiercontainer zu schmeißen und damit faktisch zu entsorgen. Und das hat für sehr viel Aufruhr gesorgt, würde ich jetzt mal sagen. Also die Kommentare waren noch sehr gemäßigt und alles okay. Aber man konnte schon sehen, dass das Thema Buch die Menschen total bewegt und dass sie es nicht verstehen konnten, dass ich diese ganzen Fachbücher in den Papiercontainer gehauen habe. Und die Sache will ich einfach mal mit euch kurz durchgehen, meine Gedankengänge aufzählen, damit ihr so eine Entscheidung vielleicht auch verstehen könnt. Also erstmal grundsätzlich an alle Leute, die da kommentiert haben und die jetzt diesen Podcast hier hören sollten. Ey, ich verstehe euren Weg. Und ich habe ja gerade beschrieben, dass dieser Weg hin, die Agentur zu verändern, ein kleineres Büro zu ziehen, das impliziert ja diesen ganzen Weg, sich damit zu beschäftigen, diese Bücher auch zu entsorgen oder überhaupt sich mal Gedanken darüber zu machen. Das endet natürlich immer damit, dass man diesen Schritt tut und diese Bücher jetzt auf so einen Lastwagen, also auf so eine kleine Pritsche packt und runterfährt zu so einem Papiercontainer, weil die Dinger wiegen ja auch eine ganze Menge. Aber das ist schon ein Weg. Und ich kann jeden verstehen, der jetzt mit so einem Reflex geantwortet hat oder kommentiert hat, dass man sowas eigentlich nicht macht, sondern das in den Kreislauf wieder zurückgeben muss, weil andere von diesen Büchern und von den Lerninhalten ja noch profitieren können. Alles okay. Und ich glaube, vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht einen ähnlichen Reflex gehabt. Wobei ich immer denke, das muss jeder selbst entscheiden. Ich will euch nur mal meine Beweggründe einfach ein bisschen aufzeigen, weil das vielleicht helfen kann, sich nicht an so Sachen so stark festzuhalten, wie ich es gemacht habe. Also man muss zuallererst mal sagen, dass diese Bücher, die ich entsorgt habe, zu 80%, würde ich jetzt mal sagen, sicherlich sind nicht alle davon betroffen, aber zu 80% Bücher waren, die einfach in die Jahre gekommen sind. Also eines haben wir ja im Online-Marketing, speziell im Online-Marketing, aber vielleicht auch im Marketing allgemein, sehr verbreitet, nämlich dass die Inhalte sich unglaublich schnell verändern und damit die Inhalte in Büchern sich auch verändern. Also ich bin mal in einer ruhigen Minute ein paar Online-Marketing-Bücher hier durchgegangen, gerade so Bücher, wo es um Social-Media-Management ging oder auch SEO-Bücher oder andere Bücher. Und wenn ich da Abbildungen von Facebook und Co. gesehen habe oder von anderen Plattformen, die einfach in der Form gar nicht mehr existent sind, dann frage ich mich, was soll man da erhalten? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt irgendwie anderen Leuten vielleicht noch Bücher zu geben, wo Oberflächen drin sind, wo man gar nicht eins zu eins arbeiten kann. Ich sehe da keinen Sinn drin. Andere werden das vielleicht anders sehen, weil man immer noch sagen kann, ja, die haben sich vielleicht verändert, aber angepasst zählen die immer noch. Nee, ich glaube, wir sind in einer oder wir leben alle in einer Zeit, wo wir 24 Stunden haben am Tag, wo unsere Schlachtzahl zumindest im Normalfall relativ hoch ist. Und ich kann jetzt nur für mich sagen, dass ich von diesen 24 Stunden vielleicht 16 Stunden habe, an denen ich maximal arbeiten kann. Und das ist bei dem Arbeitspensum, was ich zumindest habe, gar nicht so viel Zeit. Und ich muss mir eine Menge Gedanken darüber machen, wie ich meine Zeit verbringe. Und da kann ich mir nicht leisten, auf vielen falschen Pfaden zu laufen, sondern ich muss schnell zu Ergebnissen kommen mit aktuellen Inhalten. Und wenn ich was beim Durchblättern gesehen habe, dann ist es, dass diese Bücher zu großen Teilen alt waren. Und dann macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, diese Sachen zu behalten, außer es sind Bücher, die irgendwie eine persönliche Widmung haben, die eine Verbindung haben zu einem bestimmten Bereich. Dann macht das noch Sinn. Also es waren einige Bücher mit bei, wo ich gedacht habe, oh, soll ich die jetzt entsorgen? Schade drum. Also so ein Website-Boosting 2.0, also die erste Ausgabe eines Suchmaschinenoptimierungsfachwerks vom guten Mario Fischer da draußen, das hat schon, da habe ich schon ein bisschen gebraucht für, um das jetzt wirklich wegzugeben. Aber am Ende habe ich es durchgeblättert und gedacht, nee, das stimmt einfach in vielen Bereichen so gar nicht mehr. Und die Abbildungen, die da drin sind, das ist Historie. Aber ich will hier nicht mein Büro oder das zukünftige Büro mit Schinken voll haben, die Historie abbilden. Das will ich halt einfach nicht. Sondern das müssen Sachen sein, wo ich ins Regal greifen kann, weil ich mir noch Wissen einfach aneignen kann, was ich jetzt aktuell brauche. Ich meine, so ein Leben ist ja nicht geradlinig, sondern es verläuft immer in irgendwie Abschnitten. Das heißt, heute brauchst du mal die Information, morgen die Information und dann ins Regal greifen zu können und immer noch einigermaßen aktuelle Literatur zu haben. Das ist schon den Anspruch, den ich habe. Aber wenn ich jetzt so grundsätzlich sehe, dass ich auch manche Bücher da hatte, wie diese Fake-Bücher von Friday Night, die gebe ich natürlich nicht ab, weil da ein idealer Wert dahinter steckt, der so hoch ist, dass ich den erstmal nicht abgeben möchte, wo man sich natürlich die Frage stellen kann, was das für einen Sinn haben soll, so ein leeres Buch sich ins Regal zu stellen. Aber hey, da hängt mein Herz so ein bisschen dran und da möchte ich auch gar nicht dran deuteln. Aber in vielen Sachen ist es einfach so, dass das keinen Sinn gemacht hat und ich dann ziemlich flugs die Entscheidung getroffen habe, diese Sachen zu entsorgen. Und leider ist es so, das Buch immer noch ein Mega-Rezension, also ein Mega-Reputationsmittel ist. Ich glaube, das funktioniert immer noch sehr gut, aber wenn du die Vergänglichkeit von Büchern dir anguckst, auch von alten Schinken, die ich noch habe, die früher in den Hochzeiten von SEO und Zeiten von 2005 bis 2010 meinetwegen total State of the Art waren, wo Leute sich da reputiert haben, wenn man da reinguckt, wie veraltet die sind, dann sieht man, dass man sehr viel investiert in einen Bereich, der halt ja sehr schnell alt wird und wo man schon gucken muss, dass man immer die neuesten Ausgaben, wie zum Beispiel vom Erlhofer, hat. Ich habe sehr viele Zwischenausgaben gehabt von diesem Schinken und habe jetzt wirklich nur noch die letzte Ausgabe, weil ich da wirklich auch immer State of the Art sein will zu dem, was Sebastian da auch denkt und was er denkt, was so als Schinken, als Bibel für SEO im Endeffekt auf den Markt kommen soll. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe diese ganzen Bücher entsorgt und ich möchte noch auf ein paar Sachen eingehen, die in den Kommentaren erwähnt wurden. Nämlich, dass man so eine Bücher ja hätte zu Momox geben können oder zu anderen Plattformen, die Bücher ankaufen. Oder man hätte das geben können in so Privatbibliotheken oder stattliche Bibliotheken. Fangen wir mal an mit Momox. Also ich habe mir die Mühe gemacht, in der Vergangenheit schon bestimmte Bücher einzugeben, da um zu gucken, was sind denn da noch für Werte dahinter. Und ich muss sagen, dass bei dem Großteil von Büchern, die ich jetzt entsorgt habe, Momox gar kein Angebot gemacht hat. Also die hätte ich nicht mehr einschicken können, kostenfrei, um die da abzugeben. Weil entsorgen tun die auch nicht einfach, sondern die müssen auch eine Option haben dafür, die Dinger dann hinterher auch verkaufen zu können. Bei manchen gab es so Sachen wie jetzt Kribbeln im Kopf oder so, wo 7 € geboten wurden. Selbst wenn ich überall jetzt noch 1 € gekriegt hätte für die ganzen Bücher, dann wäre der Aufwand, ich meine, diese Bücher, ihr wisst selbst, was die wiegen, dann hätte ich jetzt diese ganzen Bücher in 15 Kisten verpacken müssen, zur Post rennen müssen, das da hinschicken müssen. Das ist grundsätzlich vielleicht möglich, ja, will ich gar nicht verhehlen. Aber in dem Kontext des Umzuges hier und des Ausmistens des Büros ist es mir einfach zu viel Aufwand. Es steht in keiner Relation, wenn ich halt über Effizienz nachdenke und Kosten und Wirtschaftlichkeit, dann ist dieses Verpacken, auch die Kosten des Verpackens, die dir ja auch nicht erstattet werden, steht in keiner Relation zu dem, was ich hier eigentlich umsetzen muss. Und wie gesagt, Ende März müssen wir hier raus sein. Das ist also gar keine Option. Die Sachen mit diesen Bibliotheken, die auf Hausfluren stehen oder so, oder wo man in alte Telefonzellen oder so hier Bücher reinstellen kann, dazu muss ich sagen, dass da ich noch nie Fachbücher gesehen habe. Erstmal ist es regional total unterschiedlich. Auf dem Land gibt es das schon ein bisschen, dass ich das sehe. In Berlin, in bestimmten Bezirken gibt es das auch. Da ist aber nicht jetzt hier, was soll da ein SEO-Buch? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Oder ein Online-Marketing-Buch. Sondern da ist ja wenig Platz und da sucht man sich die Sachen aus, die im Allgemeinheit von vielen Leuten gelesen werden. Und dazu gehört halt überhaupt nicht diese Fachliteratur. Auch in den Bibliotheken, die es so gibt, ist es natürlich sehr, sehr picky. Also ich renne da jetzt, also angenommen, ich würde das machen, auch beim Sozialkaufhaus, das wurde mir auch immer wieder gesagt, dann kommst du da an mit 300 Büchern, die eine Tonne wiegen irgendwie und dann gehen die da durch. Die nehmen dir ja nicht den ganzen Batzen ab. Das ist ja wie mit Möbeln auch so. Geh mal hin zum Sozialkaufhaus und probier mal Möbel loszuwerden. Das ist total picky. Am Ende stehst du dann mit 280 Büchern immer noch da und 20 Bücher sind da rausgenommen worden. Genauso ist es mit Möbeln. Da wird nur das tolle Zeug dann vom Container runtergenommen oder vom Anhänger runtergenommen und alles andere bleibst du drauf sitzen. Die Zeiten, in dem einfach Möbel oder Bücher oder andere Werte einfach so genommen werden, die sind vorbei. Wir sind kein armes Land, sondern die Leute, die hier arm sind, die sind auch noch ultra picky. Da kann man sich drüber ärgern, meinetwegen, weil die nicht so picky sein dürften. Aber es ist halt so. Und jeder, der das mal gemacht hat, der wird feststellen, dass es unglaublich aufwendig ist, so eine Sachen überhaupt loszuwerden. Was ich hätte machen können, ist, dass ich diese Bücher einzeln hätte in Social Media posten können, damit jeder in meiner Community sagen kann, will ich haben oder will ich nicht haben. Aber jetzt stellt euch mal den Aufwand vor. Die sitzen ja nicht in Berlin. Es ist ja auch nicht so, dass die Leute, die in Berlin sich darüber aufgeregt haben, jetzt hierher gekommen sind und die Sachen noch aus dem Papiercontainer geholt haben. Sondern da ist ja der Anspruch auch da, dass ich dann hingehe, das Buch wieder raushole, dann in ein Paket packe, den schicke und die mir dann irgendwie ein paar Cent überweisen, wenn überhaupt. Das steht alles wirklich in überhaupt gar keiner Relation. Und ich kann nicht jedes Buch einzeln jetzt zu irgendeinem schicken, weil der einen Reflex hat, dass man Bücher nicht wegschmeißt. Ja, am Ende, glaube ich, bei aller Diskussion, und die wurde ja nachher auch ein bisschen differenzierter, weil sehr viele Leute auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben, wie ich. Ich glaube, so an dem Thema Buch zu hängen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wo ich richtig verwundert war bei der Tatsache, wenn sich Leute bei mir gemeldet haben und auch so kritisch sich geäußert haben und in ihrer Beschreibung bei LinkedIn sowas wie Felder hatten wie LinkedIn, wie AI-Experte, also künstliche Intelligenz-Experte. Das ist ja sehr weit verbreitet und da kann man sich ja schon mal die Frage stellen, das ist ja jetzt nicht nur eine Entscheidung von ich gebe Wissen ab, sondern oder ich vernichte Wissen, das ist ja vielleicht so der Hintergrund, sondern Der Kern ist ja, dass ich für mich erstmal sagen muss, alles, was in diesen Büchern steht, und ich habe die meisten Bücher wenigstens quer gelesen, ist ja irgendwo Teil von mir. Das ist Teil von meinem Wissen, das habe ich aufgesaugt, das kann ich im besten Fall eigentlich abrufen in den Teilen, die mir damals, als ich es gelesen habe, fokussiert wichtig waren. Das heißt, im Idealfall habe ich das alles in mir und muss es gar nicht jetzt in Form von Büchern haben. Ich habe auch vielleicht andersrum. Ich habe, wenn ich mein eigenes Bildungsverhalten mir angucke, in den letzten 5 Jahren, speziell nach Corona, ist es so, dass ich immer weniger aus Büchern auch gelernt habe. Also alles, was ich gelernt habe, und ich bin ja nun ein Kind aus den 2000ern, also Anfang 2000, wo ich angefangen habe, mich mit Online-Marketing und Marketing zu beschäftigen. Da gab es noch nicht das Internet in der jetzigen Form, da gab es auch nicht diese Content-Schwämme in dieser Form. Und da waren Bücher noch total prägsam. Und manchmal ist es auch jetzt noch cool, dass ich mich in Ruhe hinsetzen kann und mal im Urlaub zumindest ein kleines Buch lesen kann, wenigstens querlesen kann. Und das hat schon eine gewisse Form von Ruhe und Sachlichkeit. Aber die Realität ist in den letzten 5 Jahren, dass ich das meiste, was ich brauche, mir aus YouTube und aus dem Internet hole. Und die Tendenz ist ja grundsätzlich, dass diese Sachen Teil der großen Angebote wie ChatGPT und so, also diesen LLMs, geworden sind. Und Bücher also. Also diese ganze Library-Durchforstung, die Google mal gemacht hat, wird ja zumindest Teil von Gemini sein oder Teil von Gemini werden. Das heißt, diese Bücher, die ich entsorgt habe, die sind ja Teil von der künstlichen Intelligenz, wie wir es in Zukunft suchen werden. Und da geht's ja auch hin. Also wenn man davon ausgeht, dass die künstliche Intelligenz Wissen zumindest in großen Teilen abbilden wird, dann sind Bücher ja sowieso ein sehr, sehr komisches Medium geworden. Also es ist vielleicht immer noch gut, ein Buch zu machen, um dann State of the Art einen Bereich abzubilden. Aber es ist ja für die Zukunft irgendwie schon so, dass dieses Buch ziemlich schnell dann weggesaugt wird in die AI rein und dann da zur Verfügung steht. Also man kann sich ja durchaus Gedanken machen, welchen Sinn denn Bücher haben können, wenn ich nicht durch ein einfaches Prompting den Inhalt aus den Büchern abfragen kann. Und unter der Prämisse finde ich es schon sehr, sehr schwierig, sich dann diesen Claim von AI-Experte irgendwie in LinkedIn reinzuschreiben und dann sich darüber aufzuregen, dass schon ich vielleicht ein paar Sachen vorweggenommen habe, obwohl ich noch nicht mal so ein Verfechter von der AI bin und noch nicht mal so daran glaube. Aber das fühlte sich alles ein bisschen spooky an, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir, alle, die gut zugehört haben, die werden ja gemerkt haben, dass ich von 80% der Bücher gesprochen habe. Und jetzt sind 20% vielleicht, also nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber 20% von dem, was ich da entsorgt habe, sind Bücher, die vielleicht auch zeitlos sind. Wie zum Beispiel so ein Kribbeln im Kopf oder ein paar Bücher zum Thema Storytelling. Und da kommen jetzt so ein paar persönliche Befindlichkeiten natürlich auch mit rein. Dass ich sage, ja, die Bücher hätte ich vielleicht abgeben können, weil sie zeitlos sind, war mir jetzt zu aufwendig. Aber grundsätzlich sind da auch ein paar Abneigungen jetzt mit bei, gebe ich ernsthaft zu. Also nehmen wir mal das Beispiel, weil es oft in den Kommentaren aufgetaucht ist, Kribbeln im Kopf. Ein Buch, was ich wirklich mochte über die letzten Jahre, seit ich es gekauft habe, wo ich aber, als ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, wirklich mir überlegt habe, was erzeugt dieses Kribbeln im Kopf denn wirklich? Und da kann ich jetzt dieses Thema Storytelling auch mit reinnehmen. Ich finde halt so dieses Markenbildung, Kribbeln im Kopf, Aufmerksamkeitsgenerierung, Storytelling, finde ich halt total überbewertet. Das kann man nicht aus Büchern lernen. Und nehmen wir, also Storytelling ist für mich das beste Beispiel. Sorry, Wolfgang, du weißt, dass ich da ein bisschen kritisch unterwegs bin und ich feiere das, was du machst, aber ich habe da eine eigene Meinung zu. Ich kenne da draußen gar keinen, der Storytelling macht. Ich kenne keine großen Marken. Ich kenne keine Influencer, die wirklich, wirklich Storytelling machen, sondern die, die ich kenne, die machen Storytelling über das Wesen, was sie oder die Marke widerspiegeln. Und das ist in der Regel sehr, sehr random. Also alles, was die Leute da draußen in LinkedIn über sich persönlich zum Beispiel als Personal Brand posten, das kommt aus ihnen heraus. Und das ist faktisch ja schon ein Teil ihrer Story. Da setzt sich aber keiner hin und probiert jetzt irgendwie den guten Charakter und den bösen Charakter und bestimmte Züge einer guten Geschichte abzubilden, sondern man nimmt die Leute mit auf eine Reise ihres Lebens. Und mehr ist gar nicht da. Und wenn ich mir Marken angucke, dann gibt es ganz wenig Marken, wo ich denke, da ist vielleicht noch eine Story dahinter. Also auch wenn die so ein bisschen verhasst sind, aber ich würde jetzt mal sagen, True Fruits, die haben es vielleicht hingekriegt, über ihre Produkte Stories und eine Gesamtstory zu transportieren, wie sie mit dem Thema Marketing zum Beispiel umgehen. Aber sonst so große Marken, die machen vielleicht Werbekampagnen. und machen da eine Story für diese eine Werbekampagne. Aber jetzt eine große Story zu bauen, das ist ja das, woran unsere Gesellschaft, woran unsere Politik und auch das Marketing krankt. Und warum? Weil es unglaublich schwer ist. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ich habe ja auch diese Mutmaßung gehabt, dass wenn ich jetzt ein Buch über Storytelling lese, dass ich dann ein guter Storyteller werde. Das ist aber nicht so, weil diese Story zu bauen ist unglaublich schwierig. Also, um nochmal ein richtiges Paradebeispiel zu nehmen, Filme. Ja, also LucasArts zum Beispiel mit Star Wars, die haben eine Story über eine Zeit gebaut, die überall andocken kann, die mega kompatibel ist. Und das ist für mich eine Story, die über Jahre auch entsteht, die sehr konsistent aufgebaut wird und die für irgendwas steht. Vielleicht noch auch hier die vom Waldemar Zeiler, diese Kondom-Manufaktur. Wie heißen die denn? Kondomi oder was? Nee, irgendwie. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. So eine Sachen, das hat vielleicht noch Geschichte, wobei der Waldemar eigentlich der Hauptteil der Geschichte ist und auch wieder nur aus dem Bauch raus spielt. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Bestimmte Marketingformen, die sind für mich einfach über die Jahre nicht praktizierbar geworden, weil ich nur das für mich spielen kann und da glaube ich, bin ich ganz gut, meine eigene Story zu erzählen. Aber es ist unglaublich schwer, jetzt einem Kunden, also mit einem gewissen Angebot in der Sachlichkeit Storytelling überzubügeln. Ich sehe da keine Beispiele. Ich sehe immer nur kleine Werbeausschnitte und Schnipsel. Und deswegen ist das Thema für mich relativ tot, muss ich sagen. Und die 20%, die also dann in die Tonne gewandert sind, die nicht so einen zeitlichen Stempel hatten, die funktionierten nach dem Raster grundsätzlich. So, aber das war jetzt nur auf die Bücher bezogen. Und ihr habt ja gesehen, dass ich auch Badges entsorgt habe. Da habe ich heute einen Post zugeschrieben. Da will ich alles gar nicht nochmal aufdröseln. Im Kern geht es darum, dass man gerade beim Umzug, weil vielleicht macht man es sonst gar nicht so, oder beim Umbau von bestimmten Strukturen die Möglichkeit hat, an bestimmte Sachen ranzugehen und auszumisten. Und ich muss sagen, dass dieses Ausmisten unglaublich gut tut, um sich hinterher auf bestimmte Sachen zu fokussieren. Was ich jetzt im neuen Jahr schon gelesen habe, sind sehr viele Leute auf LinkedIn speziell, die gesagt haben, was würde ich in 2025 besser machen? Und ganz oft taucht auf, ich würde mich gerne mehr fokussieren. Oder was ich in 2024 falsch gemacht habe, ist, ich habe mich nicht genug fokussiert und damit meine Alleinstellungsmerkmale nicht genau rausgestellt. Und das ist ja dieses große Problem, dass viele allgemein eine Story von sich erzählen, die aber als Produktangebot schwer greifbar ist. Und mit jedem Ausmisten, was ich hier habe, habe ich die Möglichkeit, mich mehr zu fokussieren und mehr zu konzentrieren auf bestimmte Formate, auf bestimmte Inhalte und nicht so viel Ablenkung zu schaffen, die mich davon abhält. Und ich muss sagen, dass mit jedem Schritt, den wir hier machen, im Umzug und im Umbau, das immer klarer wird. Zu Anfang ist es natürlich unglaublich viel. Ihr müsst also, wenn ihr das selber macht, auch diese Phase überstehen von Überforderung und Chaos. Das gehört dazu. Wenn ich hier mal einfach in den Flur reingucke von unserer Agentur jetzt, da sind natürlich schon eine Menge Stücke auch verkauft, die jetzt noch nicht abgeholt worden sind. Aber das ist schon eine Menge Chaos. Und da im Kopf erstmal so eine Freiheit zu schaffen, das ist schon nicht ganz so einfach. Aber am Ende kann ich dir als Rat oder Empfehlung oder als Erfahrung mitgeben, das, was daraus entsteht, ist cool. Und es lohnt sich, darüber mal nachzudenken, weil es ja, wenn du 10 Jahre in so einem Office bist, einfach unglaublich viel Sachen geparkt werden oder abgeparkt werden, die unglaublich ineffizient sind. Und wenn man mal ehrlich ist, die auch am Ende des Tages mit diesem fehlenden Fokus auch unglaublich viel Geld kosten. Weil das ist ja, also das Büro, musst du dir vorstellen, ist ja nur die Quintessenz von dem Aufräumen, was wir in digitaler Form schon längst gemacht haben. Und da ist es auch so, dass wir hier noch Schränke haben mit Ordnern, die noch nicht digitalisiert wurden, wo wir jetzt rangehen, okay, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen die Belege für die Steuer, ja, diese 8 Jahre, die jetzt noch gehalten werden müssen, die müssen noch haptisch im Original vorhanden sein, ja, aber viele andere Sachen, die so Altverträge, Altkunden, alte Beziehungen, irgendwie Bewerbung oder Personalwesen. Da will ich natürlich bestimmte Sachen nicht entsorgen. Manche Sachen könnte man vielleicht sogar entsorgen, aber die will ich nicht entsorgen, aber ich will sie wenigstens digitalisiert haben. Und mit jedem Ordner, der verschwindet, weil du das digitalisierst, entsteht mehr Freiheit. Natürlich auf der einen Seite auch mehr Abhängigkeit, da muss man sich auch immer drüber bewusst sein, aber es entsteht faktisch mehr Freiheit und Sicherheit, weil man weiß, das Zeug ist noch da, aber es ist nicht mehr da in Form von, es nimmt Platz weg und kostet dich am Ende Geld, weil du eine Miete für den Stauraum zahlen musst. Bei vielen Sachen, die wir jetzt auch haben für das Event, was wir hier veranstalten, da sind ja auch viele Sachen, wie die ganzen Spielangebote und so, die bis jetzt hier noch im Office waren, wo ich mir auch Gedanken machen muss, ja, behalte ich die oder gebe ich die weg oder lagere ich die irgendwo? Und dann wird ja ziemlich schnell auch klar, dass so eine Angebote wie MyStorage oder so, warum die so einen Boom haben, ja. Weil natürlich Firmen wie wir jetzt darüber nachdenken, wo wir so eine Sachen zwischenparken können, um die dann hinterher zu benutzen. Und das Schlimmste ist, wenn du dann meinetwegen die Bücher in so ein MyStorage irgendwie einparkst, weil du denkst, die werden irgendwann noch wichtig sein, und dann zahlst du über 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahre da die Gebühren für die Lagerfläche und im Endeffekt guckst du da nicht rauf. Ich habe irgendwann mal diese Weisheit gehört, dass wenn du 4 Jahre an der Sache nicht dran warst, dann brauchst du die auch in Zukunft nicht mehr. Ich glaube, das stimmt eine Menge von, aber ich bin schon eine ziemlich lange Phase verheiratet und meine Frau, immer wenn ich Sachen weggenommen habe und entsorgt habe und sie hat es mitbekommen, dann ist immer irgendwann eine Phase entstanden, wo diese Sachen doch nochmal gebraucht worden sind. Und dann heißt es natürlich immer, ja, hättest du das mal behalten. Naja, das steht immer in der Relation zu dem Zeitansatz. Also wie gesagt, diese 4 Jahre finde ich ganz cool, kann man sogar vielleicht noch verkürzen. Kann man mal festhalten, wenn du Sachen lange nicht benutzt hast, dann sind sie vielleicht unwichtig. Auch wenn du sie lange irgendwo hingestellt hast, wo du sie gar nicht sehen kannst und sie nicht wahrnehmbar sind, dann sind sie eigentlich auch unwichtig. Weil du hast nur einen gewissen Range an Aufmerksamkeit, den du befüllen kannst für dich oder den du wahrnehmen kannst. Und den solltest du so effizient wie möglich gestalten. Ich folge schon seit letztem Jahr so einigen Leuten, die sich im Zuge von Auswandern und so mit diesem Thema schon beschäftigt haben. Und es gibt da ja auch YouTuber, die sich mit dem Thema leichtes Gepäck so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Und ich muss sagen, das fühlt sich jetzt sehr, sehr gut an. Aber kann man das jetzt so als Weisheit nehmen, dass sich Leute, die jetzt gerade mit dem Business anfangen und die noch sehr agil sind, dass die diesen Weg nicht auch beschreiten müssen und gleich abkürzen müssen? Nee. Also ich würde gar nicht darauf verzichten, diesen Weg gegangen zu sein, weil der mich ja ausmacht in bestimmten Teilen. Und jeder muss diese Entscheidung selber treffen. Viele treffen es aber auch, weil sie, also gerade diese knallharten Pragmatiker, die haben die Entscheidung ja schon viel früher getroffen. Zu denen gehst du auch ins Wohnzimmer oder so und da ist alles clean und so. Wo ich manchmal denke, ja, ist mir ein bisschen zu clean, aber es schafft auch eine gewisse Form von Klarheit natürlich und eine gewisse Form von Einfachheit für das Leben und nicht so viel Fragestellung, weil mit jedem Besitz kommt ja auch Verantwortung, kommt die Möglichkeit, dass irgendwas kaputt geht und du hast 1000 Baustellen, mit denen du dich beschäftigen könntest oder müsstest. So, also, was mich mal interessieren würde, und das kannst du gerne, wenn ich jetzt diesen Podcast hier publiziere, nochmal in die Kommentare in Social Media schreiben, wie du denn mit dem Thema umgehst, weil nochmal, ich glaube, dass viele Leute sich mit diesem Thema wirklich beschäftigen und gerade die Anfänger so mit Reflexen reagieren, aber im Kern wissen schon viele, wovon ich gesprochen habe. Und mich würde mal interessieren, wie du zu dem Thema stehst, rein sachlich, und wenn du da eine objektive Meinung zu hast und mich nicht haten willst und da einfach dich auskübeln willst, dann schreib das doch einfach da drunter, würde mich mega freuen. Und sonst hören wir uns einfach in der nächsten Ausgabe wieder. Mal gucken, was ich dann zu berichten habe vom Umzug oder welche Themen ich bis dahin gefunden habe. In diesem Sinne, meine Lieben, ich bin raus, euer Marco. Tschüssi.